In den letzten Tagen konnte ich einfach immer wieder Gott fragen, was ist dein Herzensanliegen für uns? Und ich war auch einfach im Gebet, habe Gott gefragt, was hast du für uns als Gemeinde auf dem Herzen? Als ich so still wurde vor Gott und mir überlegte, was willst du, was ist dein Wunsch für uns? Da wurde mir so bewusst, was er uns einfach ganz persönlich, also es wurde mir bewusst, dass Gott uns ganz persönlich auch was sagen möchte. Er hat für uns als Gemeinde auch einen ganz konkreten Auftrag und ich möchte gerne heute Morgen über das reden. Anfangs Jahr habe ich gelehrt, über dass durch das Gericht Gottes wir gedemütigt sind auf der einen Seite, aber auch, dass wir durch das Gericht und durch das, dass wir neu erkennen, dass Gott uns auch beurteilt, dass wir dadurch weise werden. Und als ich so im Gebet war, fragte ich Gott, Herr, was willst du? Und ich las dann einen Vers danach aus Psalm 119, aus dem Vers 68. Und da heißt es, Gott, du bist gut. Wie viel Gutes hast du uns schon erwiesen? Lass mich verstehen, was ich tun soll. Und ich denke, dass das alles eigentlich in sich zusammenfasst. Gott selbst ist gut. Und er hat uns so viel Gutes erwiesen. Er hat uns so viel Gutes geschenkt. Nicht nur die Schöpfung ist perfekt und gut geschaffen, natürlich durch den Sündenfall ist es jetzt anders, aber Gottes Handschrift ist dadurch erkennbar. Wir sehen Gottes selbst darin, Gott als der, der gut ist. Und wie viel hat er uns schon ganz persönlich Gutes erwiesen? Wenn wir gebetet haben, da hat er geantwortet. Wenn wir nach ihm gefragt haben, da hat er uns seine Weisungen mitgeteilt. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir mitnehmen können für unseren Alltag, uns immer wieder daran zu erinnern, wie gut Gott selbst ist. Vergesst nicht, was ich euch Gutes getan habe. Erinnert euch daran, erinnere dich daran. Und dann heißt es dann im zweiten Teil dieses Verses, im Psalm 119, 68, lass mich verstehen, was ich tun soll. Lass uns als Gemeinde verstehen, was wir tun sollen. Wir haben letzten Dienstag haben wir darüber geredet, was ist unsere Gemeinde, wie soll unsere Gemeinde sein? Herr, wie soll die Gemeinde im Emmental aussehen, die dich ehrt, die dich widerspiegelt, an der du Freude hast? Und wir haben uns so Gedanken gemacht über den Ist-Zustand und wie wir sein wollen oder wie wir uns sehen oder wie wir uns das vorstellen können in 5 und in 10 und in 15 Jahren. Es war so interessant und so spannend, auch gut zu sehen, wie Gott einfach auch schon uns Wünsche ins Herz gelegt hat. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir heute vielleicht auch mit diesem Ohr diese Predigt mithören. Als Gemeinde, als Gesamtes, als Kleingruppe, aber auch ganz persönlich. Als ich dann in der Stille war, die Bibel las und im Alten Testament die prophetischen Bücher studierte, einige Kapitel, so las ich im Jesaja Kapitel 1 über das Volk Israel, das sich abgewandt hat von Gott selbst. Sie haben sich zurückgenommen, sie haben sich sogar abgekehrt und das Resultat davon war, dass sie einfach in der Sünde landeten, sich verirrten und Jesaja, der Prophet, verglich Israel mit Sodom und Gomorra. Also das waren Situationen und Verhältnisse gräuelhaft, abscheulich, einfach tragisch. Und dann heißt es im Jesaja Kapitel 1, Vers 17, lernt wieder Gutes zu tun. Lernt wieder Gutes zu tun. Das Volk Israel wusste ganz genau, wie es ist, getrennt von Gott zu leben. Der Friede war nicht mehr da. Der innere Friede, wie der gemeinschaftliche Friede war nicht da. Unrecht geschah noch und nöcher. Schuld, das Böse überwiegte über dem Guten. Und Gott sagte, hey, an euren Gottesdiensten habe ich keinen Gefallen mehr. An euren Schlachtopfern, an euren Darbringungen und an dem Blutvergießen von Tieren, hey, das gefällt mir nicht. An dem habe ich kein Wohlgefallen. Sondern ich will von euch, dass ihr eure Hände wascht, dass ihr eure Schuld lasst, aufhört, Böses zu tun und wieder lernt, Gutes zu tun. Dass ihr euch einsetzt für das Recht der Weisen, der Einsamen, der Witwen, dass ihr euch einsetzt für ihr Recht und nicht euer eigenes Recht und eure Selbstgerechtigkeit sucht. Viele sehen von uns Jesus nur als Hirte, Aber Jesus ist nicht nur Hirte. Wir wissen auch, dass er König ist, aber er ist auch Richter. Und manchmal haben wir so eine selbstgleichgültig gegenüber Gottes Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit. Wir haben seine Größe und Schönheit und seine Vielfalt gesehen, aber seine Schönheit und seine Vielfalt, das ist eine Seite. Wir haben auch eine Heiligkeit von Gott, eine Majestät, ein Gott, der es will, dass wir ihn ernst nehmen. Dass wir hören auf sein Wort, wir hören auf das Reden des Heiligen Geistes, dass wir hören auf das, was er uns ins Herz legt. Wir haben auch einen Richter, der uns aufruft zur Besinnung. Der uns aufruft und uns zeigt, was er und was ihm wohlgefällig ist. Es heißt im Psalm 125, im Vers 4, Herr, tue denen Gutes, die Gutes tun. Natürlich, er ist Richter, er ist Hirte, er ist König, er ist Schöpfer, er ist der Auferstandene. Er ist der, der richtet und Gerechtigkeit wirkt hier auf Erden durch sein Reich, aber ist auch der, der belohnt. Lernt wieder neu Gutes zu tun. Und dann heißt es im Psalm 125, Vers 4, ich tue denen Gutes, die Gutes tun. Und manchmal fragen wir uns so, ja, ist denn das alles? Wir haben von Erich letzten Sonntag gehört, auch wie die Gottlosen, wie es Luther sagt, oder wie die Nichtgläubigen oder die Gott nicht kennen, wie die gesegnet sind und wie die reicher werden und immer reicher. Das ist mal eine Seite, das ist gut. Aber unser Ende ist viel herrlicher. Und wir haben einen anderen Maßstab, wir haben andere Werte, auf die wir bauen, auf die wir setzen. Und das ist entscheidend. Ganz neu, das als inneren Wert von uns persönlich anzunehmen, auch als Gemeinde wieder neu zu lernen, Gutes zu tun. Ich glaube, wir haben so einen fairen Gott, der ist so gerecht. Ich bin so dankbar, dass wir einen gerechten und fairen Gott haben. Unser Recht nicht selber verteidigen, wir müssen uns nicht selbst rechtfertigen. Gott setzt sich ein für uns als Gemeinde. Er schaut für unser Recht, er schaut für das Recht der Steuerbefreiung, er schaut für das Recht am Arbeitsplatz. Gott setzt sich ein für uns. Was denkst du, wenn du selbst den Mietzins nicht mehr zahlen würdest, würde dein Vermieter Freude haben? Was wäre, wenn du als Arbeitgeber deinen Arbeitern den Lohn nicht mehr geben würdest? Würden deine Arbeiter Freude haben? Gutes zu tun ist so praktisch. Und viele von euch tun Gutes. Wir wollen als Gemeinde Acht geben darauf, dass wir nicht vergessen, einander und dem, der Christus nicht kennt, Gutes zu tun. Gutes zu tun, das hat viele Facetten. Ich komme dann noch darauf. Ich möchte einige dann ganz konkret hervorheben. Aber wir wollen nicht vergessen, Gutes zu tun. Es heißt in den Sprüchen von Salomon, in Kapitel 3, 27, weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, solange es in deiner Möglichkeit steht. Ich rede heute nicht vom guten Tun, was du nicht tun kannst. Es ist auch nicht die Last darauf, du tust zu wenig Gutes. Aber wir haben die Möglichkeit, ganz individuell mit unseren Ressourcen, mit unseren Gegebenheiten, mit unserer Persönlichkeit und Begabungen Akzente zu setzen und Gutes zu tun. Vielleicht ist es was Gutes, wenn ich auf Hochdeutsch predige. Amen. Und es gefällt Gott, wenn wir Gutes tun. Gott gefällt es. Und vielleicht ist es einfach ein gütiges Wort, ein Wort der Verständnis, die Haltung vom Zuhören, das bewirkt auch schon Gutes. Oder eine nette Aufmerksamkeit. Und die Tendenz in der Schweiz, auch im Emmental, ist genau gegenläufig. Sie ist genau gegengesetzt, gegen das, dass wir dem Nächsten Gutes zu tun. Jeder schaut nur noch auf sich selbst, auf sich selbst. Mir muss es gut gehen. Zuerst muss es für mich stimmen. Es muss für mich okay sein. Ich soll nicht und ich will nicht zu kurz kommen. Und. Die Selbstzentriertheit nimmt immer mehr zu. Man könnte ja sagen, auch der Egoismus kehrt zu ihr zurück. Und das, was wir in der Gemeinde sehen, ist die gleiche Tendenz. Vielleicht ist es einfach ein wenig schleichender. Und ich hoffe, dass wir von dem uns auch ein wenig abgrenzen können oder erkennen können, dass wir nicht dieselben Wesenszüge annehmen möchten wie in der Welt. Wir wollen nicht mehr, noch mehr auf uns selber schauen. Wir wollen von uns wegschauen auf die Bedürftigkeit des Nächsten, weil Gott uns Gutes tut. Er weiß, was wir brauchen. Und er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Er tut uns Gutes noch und nöcher. Er hat nicht aufgehört, uns Gutes zu tun. Und ich möchte dich heute Morgen aufrufen, dich innerlich neu zu entscheiden, Gutes zu tun. Ganz praktisch. Und wenn du das willst, in deinem Innern, Gott gibt ja das Wollen, ja. Er gibt auch das Vollbringen, dann wird er es auch segnen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir als Gemeinde wieder beginnen, neu Gutes zu tun oder weiterfahren Gutes zu tun, dann werden wir in Emmental auch bekannt sein. Es wird unmittelbare Auswirkungen haben. Es wird nicht spurlos vorbeigehen. Den Menschen geht es nicht spurlos vorbei, wenn wir ihnen Gutes tun. Das spricht manchmal viel lauter als eine DVD, als eine CD, als ein gutes Zeugnis. Etwas Gutes zu tun, das hat Auswirkungen, das ist Heilung für das Emmental. Ich möchte dich heute Morgen nicht angreifen, aber ich möchte dich aufrufen, dir zu überlegen, wo du und wie du ganz praktisch neu Gutes tun kannst. Und ich wünsche mir so eine Gemeinde. Und ich möchte Teil sein von dieser Gemeinde, die geistlich Gutes tut, aber auch ganz praktisch reich ist an guten Werken. Und vielleicht hörst du dieses Wort heute 100-mal Gutes tun. Wenn es dir heute Nachmittag nachläuft, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja, das wünsche ich mir. Das ist mein Gebet. Dass wir bekannt werden in Konolfingen wegen dem, was wir tun. Und wegen dem, was wir sind. Dass wir Gunst haben, weil sie erkennen, wir suchen das Gute des Dorfes. Wir suchen das Gute der Region. Wir suchen das Gute der Ehe. Das ist so gewaltig. 17 Ehepaare im Schloss Hünigen. Wow, das tun wir Gutes. Ist doch gut, wenn wir für Kurden kochen und auf Hochdeutsch umstellen. Ich möchte einige Perspektiven vom Guten tun ausbreiten. Es heißt in Galater Kapitel 6, Vers 9 und 10, solange wir die Gelegenheit dazu haben, den Menschen Gutes zu tun, dann sollen wir es tun. Aber ganz besonders den Gläubigen. Wir sind ja auch eine Familie mit verschiedenen Charakteren, introvertiert, extrovertiert, melancholisch, sangriniker und so weiter. Wir haben alles hier. Eine Familie sind wir. Ich möchte dich heute ganz konkret fragen, machst du einen Unterschied zwischen deinem leiblichen Bruder und deiner leiblichen Schwester, zwischen der Familie, in der du geboren bist, tust du ihnen mehr Gutes als einem Gläubigen? Schon. Frage nochmal. Tust du deiner Schwester etwas Besseres? Oder tust du ihr mehr Gutes oder deinen Eltern als vielleicht Tiziana oder Marian oder Beat oder Markus? Machst du einen Unterschied zwischen deiner Familie und der Familie Gottes? Machst du ihn? Könnte man sagen, ja, ist noch wichtig, dass man der Ehefrau was Gutes tut. Mit ihr lebt man zusammen. Den Kindern tut man noch gerne Gutes. Es sind ja die eigenen Kinder, man hat sie gezeugt, man ist 24 Stunden für sie da. Man will ja nicht, dass sie zu kurz kommen. Wir sind eine Familie als Gemeinde. Und wir sollen einander Gutes tun. Und genau mindestens gleich viel Gutes wie den eigenen Geschwistern oder den Eltern. Also Kinder, natürlich, man kann Prioritäten setzen, man ist auch dazu aufgefordert. Aber ich möchte da auf diesen Punkt hinaus, wir sind Brüder und Schwestern. Wir haben den Auftrag, einander Gutes zu tun, ob wir 86 oder 6-jährig sind. Ein kleiner Bruder und eine große Schwester. Wir haben den Auftrag, einander Gutes zu tun. Und nicht nur zuerst auf unsere eigene Familie zu schauen. Und Gutes zu tun, das kann ganz praktisch sein. Das ist nicht mal unbedingt Geld geben, ein Billett bezahlen oder vielleicht ist es auch mal, ja, die Wohnung zu putzen oder jemanden abzuholen, einander einzuladen. Und ich möchte auf diesen Gedanken hinausgehen. Wir haben noch so viele Geschwister und Menschen hier im Emmental, die zu unserer Familie kommen. Haben wir die Sicht, dass sie zu unseren Brüdern werden, zu unseren Schwestern? Dass sie zum Teil der Familie gehören. Unser ägyptischer Freund wird ja wohl bald das Asylzentrum wechseln. Er ist unser Bruder. Und er geht. Kurt geht bald fliegt nach China. Wir senden dann dich noch aus für diese 2 Arbeitswochen. Wir haben ein Auftrag, nicht nur die bestehenden Beziehungen zu pflegen, sondern auch Beziehungen zu knüpfen und dort wieder Gutes zu tun. Aufeinander zuzugehen und nicht nur auf das Ist, auf den Ist-Zustand zu schauen, sondern auf das, was Gott hinzufügt und dort Gutes zu tun. Und das ist herausfordernd. Nicht jeder Bruder ist mir gleich bequem. Ich habe 4 Brüder und wir sind grundverschieden. Der eine ist größer und dünner, der andere ist ein wenig kleiner und vielleicht noch ein wenig feiner. Eine Schwester habe ich nicht, aber wenn ich eine hätte, dann würde ich ihr auch Gutes tun. Jetzt habe ich einige Schwestern und einige Brüder, ich habe auch Eltern, Großeltern und geistliche Kinder haben wir auch. Wir sollen ihnen Gutes tun, für sie da sein, ihnen helfen, in Rat und Tat. Und das ist der erste Punkt, Gutes zu tun zu denen, die sich uns annähern, auch in der Kleingruppe, auch wenn sie am Sonntagmorgen nicht kommen, auch wenn sie vielleicht nicht unserem Emmentaler Schlag entsprechen, Gutes zu tun, sie zu lieben, auch wenn sie vielleicht uns nicht was zurückgeben. Und dann, ich sage euch, dann werden wir bekannt, auch im Emmental, für das, dass wir jeden Menschen gleich annehmen. Dass wir nicht ein frommen Club bleiben, sondern dass wir Reich Gottes bauen. Ich möchte auf einen zweiten Punkt eingehen, auf die Motivation, warum wir Gutes tun. Die Bibel offenbart uns Gott als den Allwissenden, als den, der alles durchschaut, unsere Herzen erkennt und den Menschen und die Motivationslage erkennt, ob er Gutes tut, um gut dazustehen, oder ob er Gutes tut, damit er sich privilegieren kann. Oder ob der Mensch böse ist. Das erkennt Gott auch. Gott will nicht, dass wir abstrakt beginnen zu berechnen. Aber wenn ich dem Gutes tue, dann bekomme ich dann auch was Gutes zurück. Ist es dir auch schon mal widerfahren, dass du von jemandem ein Geschenk bekommen hast und dann war mit diesem Geschenk eine Erwartung verknüpft? Du bekommst was, 3-4 Sätze später hörst du die Erwartung, mit diesem, wo verknüpft ist mit diesem Geschenk. Ich nehme so ein Geschenk gar nicht gerne an. Das ist wirklich eine Katastrophe. Wenn du jemanden vor dir hast, der gibt dir eine Uhr zum Beispiel. Ich habe eine schöne Uhr. Aber wenn du weißt, damit ist diese und jene Haltung verknüpft, dann würde ich das Geschenk ablehnen. Also sagen, wie viel hat es gekostet, ich kaufe es dir ab. So ein Geschenk, das ist kein Geschenk. Das ist Berechnung. Wir tun dem Emmental und den Menschen nichts Gutes, weil wir dann wieder Gutes erwarten. Wir tun dem Emmental nichts Gutes oder den Menschen, die bedürftig sind, nichts Gutes, weil wir denken, dann haben wir bessere Verkaufsargumente für das Evangelium, dass sie zu Christus kommen. Das ist nicht die Motivationslage. Ich hoffe, das ist auch nicht deine Motivationslage, warum wir Gutes tun. Nur damit wir da sagen können, schau mal, wir haben noch Wir wissen auch, was sich gehört. Manchmal tun wir was Gutes und es kommt vielleicht nicht gut an, aber das Motiv ist gut. Und Gott schaut auf das Motiv. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du was Gutes tun wolltest und dann ist es dir ziemlich recht abverreckt. recht misslungen. Halleluja. Gott schaut auf das Motiv. Und wenn du was Gutes tust, aber dein Herz nicht dabei ist, dein Herz nicht aufrichtig ist, dann lass es lieber sein. Es heißt in Matthäus Kapitel 6, Vers 1, habt extrem Acht darauf, dass du das Gute nicht tust, damit du besser vor den Menschen dastehst. Ich zähle euch heute bewusst keine Beispiele auf, wo ich von Gott gebraucht wurde, Gutes zu tun. Das reicht schon, dass ich das sage. Ich muss euch nicht zeigen, dass ich das selber lebe, mit Beispielen. Ich muss es nicht profilieren. Gott weiß es und das genügt mir. Wir müssen nicht uns profilieren mit dem, was wir tun können. Wenn wir es tun, dann tun wir es vor Gott und nicht, dass wir besser dastehen vor Menschen. Hütet euch davor, sagt Jesus, hütet euch davor, denn wenn ihr dieser Falle erliegt, dann habt ihr den himmlischen Lohn verloren, heißt es. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten für euer Tun. Was wir tun, das tun wir vielleicht oft auch im Hintergrund, im Verborgenen, wenn wir ein Protokoll schreiben und das ist auch was Gutes tun, dann ist Gott der Vergelter. Es ist nicht nur eine Floskel, Gott vergelte dir, Gott wird vergelten. Gott tut Gutes denen, die Gutes tun. Das ist mir wichtig. Ich möchte heute so richtig auf diesem Punkt herumreiten, ja, mal richtig überbetonen, Gutes zu tun. Im Galater Kapitel 4, Vers 18 heißt es dann folgendes: Das ist wirklich wichtig und gut, immer und immer wie eifriger zu werden, Gutes zu tun. Eifrig zu werden, Gutes zu tun. Wow, wir beginnen uns zu überbieten, Gutes zu tun, ohne dass wir uns profilieren. Wow. Wenn jeder von uns nächste Woche eine gute Tat macht, dann multipliziert sich das wieder. Das ist wie ein Domino. Der eine Stein fällt und dann macht es einen riesen Lauf. Gutes zu tun. Wir sollen eifrig sein, Gutes zu tun. Und wenn wir was mal getan haben, dann ist der wichtigste Punkt, dass wir nicht müde werden dabei. Nicht müde werden dabei. Wie viele haben aufgehört, Gutes zu tun, sind müde geworden. Werdet auf keinen Fall müde, weiterhin Gutes zu tun. Denn zu einer bestimmten Zeit werdet ihr ernten, wenn ihr nicht müde werdet. Kapitel 6, Vers 8, 9, 10, folgende. Dann werdet ihr ernten, wenn ihr nicht müde werdet. Ich habe da gleich Ottmar Hitzfeld gehört. Also wie heißt der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer? Krüger, stimmt das? Hey, Jungs, Männer, Frauen, werdet nicht müde. Das Spiel geht noch 20 Minuten. Es geht nicht darauf, Gott ist es nicht. Seine Sicht auf uns ist nicht, wie wir mal angefangen haben, sondern wie wir vollenden. Ausdauer, ausdauernd zu sein. Und wenn wir Krämpfe bekommen, so in den Beinen, am Boden liegen und jemand uns den Krampf lösen muss, ja Halleluja, dann mache ich das heute Morgen. Dass du wieder weitermachst in Gutes tun. Wir hören nicht auf, das Leben lang dem Nächsten Gutes zu tun. Das ist unser Business. Unser Geschäft, das ist unser Sein. Für das sind wir geschaffen worden von Gott, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Wir sind geschaffen worden von Gott zu guten Werken, auf das wir in ihnen wandeln und Gott verherrlichen. Jeden Tag. Kolosserbrief heißt es, Herr, erfülle uns mit der Erkenntnis deines Willens, auf das wir tüchtig sein zu guten Werken. Und vielleicht bist du müde geworden. Hast gedacht, Mensch, ach, hey, ich will mich nicht ausnützen lassen. Ich wurde schon viel ausgenützt. Für den Herrn. Ja, das kann ich so sagen. Aber ich bin nicht bitter deswegen. Aber ich habe es bemerkt. Das ist auch nicht angenehm, wenn man plötzlich ausgenützt wird, weil man eine gute Ader hat. Da gibt es eine andere Lehreinheit, wie man sich abgrenzt. Gehört auch dazu. Aber manchmal sind wir vielleicht resigniert worden. Haben wir uns abgefunden damit, dass wir vielleicht einsam dastehen, wenn wir was Gutes tun, dass nichts zurückkommt. Resigniert. Wir fühlen uns gefault, unfair, gefault, behandelt. Es kam nichts zurück. Geld haben wir gegeben, es ist kein Dankeschön zurückgekommen. Benzin wurde eingefüllt, Fahrdienst wurde gemacht, aber es wurde nicht geschätzt. Und. Werde nicht müde, Gutes zu tun. Lege heute Morgen Resignation ab, Entmutigung ab. Lege die Erwartung ab, dass du Gutes bekommst von den Menschen. Erwarte es von Gott. Eine weitere Sicht auf das Gute tun ist, Gutes zu tun mit den geistlichen Gaben, die wir empfangen haben durch den Heiligen Geist. Mit den Gaben des Heiligen Geistes Gutes zu tun. Jesus hatte ja manchmal seine liebe Mühe und seine liebe Diskussion mit seinen Kritikern, den Pharisäern und den gesetzlichen Theologen jener Zeit. Und er war gerade wieder mal bemüht, für seine Jünger Gutes zu tun. Er stellte sich vor sie hin, als sie von den Pharisäern angegriffen wurden, warum sie am Schabbat Ehren abpflücken, abreißen und diese essen. Das ist ja verboten. Man soll ja nicht arbeiten am Schabbat. Und dann hat er sich vor seine Jünger gestellt und hat gesagt, hey, halt mal, Jesus, der Menschensohn, ist Herr über dem Schabbat. Der Schabbat ist gemacht für den Menschen. Dann hat er sich eingesetzt und dann ging es dann in die Kirche, in die Synagoge. Und dann war die Frage von Jesus an die ganze Versammlung, ist es erlaubt, am Schabbat Gutes zu tun? Eine Frage. Würdest du einem Kind, das sich gerade die Hände eingeklemmt hat, vielleicht bei der Haustür und Autotür, würdest du dem Kind helfen und das Gutes tun? Würdest du die Hand kühlen, wenn man sie überhaupt kühlt? Ich weiß es nicht. Würdest du ins Inselspital fahren? Sicher. Ja, weniger. Würdest du es verpflegen und verarzten, es trösten? Würdest du? Für diese Leute war das nicht automatisch. Das war nicht automatisch. So. Jesus nimmt den anderen Vergleich und sagte, würdest du dein Schaf oder deine Kuh oder deine Ziege losbinden, dass es Wasser trinken kann? Würdest du dein Kind ins Inselspital fahren? Das war die Frage, Jesu. Würdest du mit ihm im McDonald's fahren und einen Hamburger kaufen, weil er Hunger hat? Ja, sicher würdest du, wenn du nichts zu Hause hast zu kochen. Ja, das würdest du, ich würde es. Wenn es du nicht machst, dann kannst du gerne auch in die Aussprache kommen nach der Predigt. Ich bin so froh, dass mir Gott hilft mit all diesen hochdeutschen Wörtern. Ja. Gut. Und dann, was machte Jesus? Und er sagte, komm, du mit der verkrüppelten Hand, mit diesem verkrüppelten Arm, komm. Und dann machte er eine amerikanische Show und sagte, im Namen Jesus. Man musste ja nicht sagen, er war Jesus. Aber die Gabe des Heiligen Geistes war aktiv. Die Gnadengabe der Wunderwirkung war aktiv. Die Heilung geschah. Er wirkte Gutes mit den Gaben des Heiligen Geistes. Er wirkte es. Und er war nicht angepasst. Wir Schweizer sind manchmal zu angepasst. Und wir stellen die Gaben des Heiligen Geistes auf die Seite und denken, nur Friede hier. Nicht auffallen. Könnte ja jemand stören, könnte ein Anstoß sein. Nein, im Gegenteil, wir tun als Gemeinde auch Gutes mit den Gaben des Heiligen Geistes. Mit der Rede von Prophetie, mit den Worten der Erkenntnis, der Weisheit, mit den Gaben der Zungenrede und der Auslegung, das haben wir alles hier. Wir tun auch Gutes mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und wenn es dir da unbequem ist und wenn du dich falsch angepasst hast, dann rufe ich dich heute auf, mach ernst mit Gott. Mit dem Heiligen Geist. Es ist zu kostbar, als dass du einfach diese Geschenke des Heiligen Geistes auf die Seite legst. Wir haben dann in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wir uns national als Bewegung Plus mit dem Thema Charisma, mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und wir wollen diese Gaben, diese übernatürlichen Gaben ganz natürlich hier erlebbar haben, sichtbar sehen, nicht gekünstelt, nicht profilierend, sondern zur Ehre Christi, zum Wohl des Nächsten, zum Guten des Nächsten. Vielleicht werden wir da auch einen Weg gehen müssen. Wir gehen ihn, weil es ist gut. Es ist gut, Gutes zu tun mit den Gaben des Heiligen Geistes. Es ist gut. Und wir tun Gutes als Gemeinde, auch mit dem Übernatürlichen. Gott möge es uns schenken in seiner Gnade. Und wenn du innerlich merkst, da bist du, hast du dich angepasst, Du lebst es nicht mehr, dann lebt das wieder. Es ist gut, dass das lebt in dir. Und es ist gut, dass es in unserer Gemeinde lebt. Das soll leben. Ich möchte diesen Teil von Gutes tun mit Tradition, Gesetzlichkeit und Kultursprägung. Israel hat eine Kultursprägung. Am Sabbat macht man das nicht. Ja? Wir haben auch eine Kultur als Gemeinde hier im Emmental. Solange wir was Gutes tun aus Barmherzigkeit und aus Liebe, und nicht aus Hartherzigkeit oder einfach damit wir es getan haben, dann fällt das nicht unter das Gericht, unter das Gesetz, unter ein Verbot. Es ist hier in dieser Gemeinde nicht verboten, mit den Gaben des Heiligen Geistes anwesend zu sein und zu dienen. Gutes zu tun weckt auch Widerstand. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Dass du für das, was du Gutes getan hast, angefeindet wurdest? Schon. Nur Marian. Ist es aufgefallen? Wurdest du mal für was Gutes angefeindet? Schon? Super. Mir ist es auch schon mal so gegangen. Gutes zu tun ist nicht einfach populär und beliebt und alle klatschen und sagen, super, weiter so, ermutigend. Ottmar Hitzfeld sagt weiter. Nein, das ist manchmal gar nicht willkommen. Sich für das Gute einzusetzen, kann auch Schwierigkeiten hervorrufen. Sind wir uns dem bewusst? Also denken wir einfach, ja, wenn wir Gutes tun, dann wird es ja abgenickt, alles ist in Ordnung. Die warten ja nur darauf, bis ich was Gutes tue. Oder sind wir uns dessen wirklich bewusst, dass es manchmal eben gar nicht begrüßt ist, was Gutes zu tun? Vielleicht ist es ja mit unter anderem ein Grund, warum du aufgehört hast, weniger Gutes zu tun. Weil du einmal auf Widerstand gestoßen bist. Und vielleicht bist du auch dort verletzt. Und es wäre dran, darüber zu reden, darüber zu beten, zu vergeben und Heilung in Anspruch zu nehmen. Wäre dran, dass du wieder Gutes tun kannst. Und nicht blockiert, gehemmt und noch unter der Verdammnis und Anklage des Feindes stehst, sondern dass du das aussprichst, dass da Heilung geschehen kann in deinem Herzen. Gutes zu tun ist so praktisch. Gutes zu tun in der Ehe, einmal zu sagen, okay, du weißt zwar, du wärst im Recht, mal auf das Recht zu verzichten, zu vergeben. Da gibt es so viele Beispiele, wo das gute Tun auf Widerstand stößt. Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Wenn du eine Gelegenheit hast, jemandem etwas Gutes zu tun, wir haben ja gehört, wenn es uns in unserer Fähigkeit ist, es zu tun, aber wenn wir es nicht tun, dann ist es eine Sünde. Warum ist es eine Sünde? Weil es Gottes Ziel verfehlt. Wir sind geschaffen, von Gott berufen, von Gott befähigt, Gutes zu tun. Durch das Gute das Böse zu überwinden. Wie es dann heißt im Römerbrief, Kapitel 12, 21. Wir überwinden durch das Gute das Böse. Und wir lassen uns nicht überwinden vom Bösen. Wir tun Gutes. Aber wenn wir es nicht tun, dann ist der Wille Gottes in unserem Leben und durch unser Leben blockiert. Und der Wille Gottes geschieht nicht. Darum ist es Sünde. Für die, die nicht Christus haben, und sie tun auch das Gute nicht, das ist sowieso Sünde, aber Sünde erkennt man ja nur, weil das Gesetz da ist. Sündenerkenntnis kommt durch das Gesetz. Wir wissen, wir sind von Gott berufen, Gutes zu tun. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich ein elftes Gesetz erhebe, elftes Gesetz, tu Gutes, und wenn du es nicht tust, dann ist es Sünde, dass wir nochmal ein wenig mehr uns versuchen, aus eigener Kraft gerecht zu machen. Nein, es ist in unser Herz geschrieben. Wir haben ein neues Herz, wir haben einen neuen Geist und Gottes Gebote sind in unseren Herzen eingeschrieben. Deswegen wissen wir auch selbst, jetzt haben wir es verpasst, was Gutes zu tun. Stimmt das, was ich da sage? Ja, stimmt. Gottes Gesetz ist in unseren Herzen. Ezekiel, wir haben einen neuen Geist, ein neues Herz und das ist in uns eingeschrieben, in unserem Gewissen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt ein neues Gebot aufstelle. Mach noch dieses und mach noch jenes. Und wenn du denn das machst, dann genügst du mir. Gar nicht. Das geht gar nicht um mich. Es geht darum, dass wir feinfühlig bleiben, wenn wir die Gelegenheit haben, was Gutes zu tun. Und vielleicht ist es heute auch dran, zu erkennen, hey, ich habe so oft gefehlt. Ich habe so oft eine Unterlassungsschuld begangen. Ich habe mich verweigert, Gutes zu tun. Auch das gehört in diese Predigt hinein, umzukehren, die Gedanken zu erneuern und zu sagen, ja, ich will Gutes tun. Und ich will mit der Hilfe und der Gnade des Heiligen Geistes aktiv Gutes tun und nicht weiter passiv bleiben, weil sonst ist es Sünde. Wir stehen in einem besseren Bund durch das Neue Testament. Wir haben ja auch das Abendmahl noch später. Vielleicht ist das ein Bereich, wo du sagst, Herr, ich stehe in deinem Blutsbund. Ich nehme dein Leib für mich. Du hast Gutes getan, hast dich selbst verleugnet, wurdest Knecht, wurdest gehorsam, warst gehorsam bis zum Tod. Und er hat Gutes getan. Und zu sagen, ach Herr, sorry, echt, sorry, vergib mir, Entschuldigung, das habe ich wirklich in meinem Leben zu wenig beachtet. War zu gleichgültig. Ich habe die Verantwortung von mir gewiesen. Ich habe gedacht, das kann ja jemand anders tun. Und jetzt komme ich schon bald zum Ende. damit ihr auch schon aufschnaufen könnt. Ich habe noch zwei Punkte. Das gute Tun allein bringt uns nicht die Erlösung. Ich kenne und habe von vielen Menschen gehört, ich tue ja das, ich tue ja jenes, ich mache dieses ja nicht. Das Heil und die Erlösung, die Ewigkeit kommt nicht durchs gute Tun. Ein Mann, ein gelehrter Mann, ein weiser Mann, ein gerechter Mann, ein reicher Mann kam zu Jesus und fragte, Herr, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Er hätte auch, ich sage jetzt mal ganz konkret, er hat Jesus eigentlich gefragt, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und da sagte Jesus ganz konkret, lüge nicht, stehle nicht, begehre nicht die Frau, die dir nicht gehört, beneide nicht den Besitz des Nächsten, und, er zählte dann auf. Das läuft dann automatisch in den Juden ab, die wissen ja, was die 10 Gebote sind. Und dann sagte er, das habe ich ja alles schon getan und gemacht. Ich bin ja gut genug. Das reicht ja. Nein! Jesus sagte, nein! Jetzt kommt die Hauptprobe. Verkaufe alles, dann hast du einen Schatz im Himmel, folge mir nach und verleugne dich täglich, nimm dein Kreuz auf dich, Markus Kapitel 10, und dann geht es dann weiter. Verkaufe alles. Brich mit dem Materialismus. Brich mit dem Kapitalismus. Brich mit deiner Haltung. Ich muss besitzen. Mir muss es gut gehen. Brich damit. In der Nachfolge Christi als Jünger Jesu brechen wir mit dem Irdischen. Natürlich, wir haben immer noch Güter. Wir verwalten sie. Aber unser Herz hängt nicht mehr daran. Wir hängen nicht mehr am Geld. Und vielleicht spürst du diesen Kampf auch in dir. Da sind wir ja alle auch unterwegs. Aber wir gehen diesen Weg und sagen, nein, das ist nicht unser schlussendliches Ziel. Es ist es nicht, meins ist es nicht. Vielleicht kannst du es für dich auch sagen. Es ist nicht mein Ziel, hier auf Erde reich zu werden. Alles zu haben. Es ist nicht unser Ziel, sondern es ist unser Ziel, durch Christus und durch die Christusnachfolge einen neuen Wert zu bekommen. Den Wert und die Wertvorstellung, wie Christus unser Leben beurteilt. Er beurteilt anders, als wir es tun. Für ihn ist vieles wertvoll und ewig und bleibend, was wir denken, ach, habe wieder mal was Gutes getan. Ja, hat sich jetzt wirklich gelohnt? Ja, es lohnt sich alles, was wir aus Christus tun und in dieser Nachfolge tun. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich möchte dir Mut machen, es lohnt sich, dass du das weiter tust. Oder neu tust. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Und zwar, ich möchte mit Gott aufhören. Gott hat ja Jesaja gebraucht, sein Volk zur Besinnung zu rufen, aufzurütteln und zu schütteln, zur Buße zu rufen, würde man sagen, vor 20 Jahren. Heute sagt man zur Besinnung. Wir stehen in einem Bund. Und Gott hat sich entschieden, uns das Leben lang Gutes zu tun. Er hat sich entschieden, er verändert sich nicht. Jeremia 32, 40. Ich habe euch dazumals in einen Bund eingeschlossen. Und ich habe mich entschieden, euch Gutes zu tun. Und ich höre nicht auf, euch Gutes zu tun. Gott hat uns so sehr lieb. Er liebt uns. Ich bin von dem extrem überwältigt. Und ich stehe euch heute. Ich stehe heute hier, weil Gott mir Gutes erwiesen hat. Ich würde gar nicht mehr leben, wenn Gott nicht Gutes mir erwiesen hätte. Ich könnte heute auch nicht so klar predigen, wenn er mir das nicht gezeigt hat. Das ist auch was Gutes. Er versorgt uns täglich mit Kraft. Er sagt, ja, wenn du mich bittest um Weisheit, dann gebe ich sie dir. Wenn du mich bittest um Kraft, dann gebe ich dir Kraft. Gott hat uns so viel Gutes getan. Er lädt uns heute ein zum Abendmahl. Und ist uns mit Christus nicht alles gegeben worden? Alles. Gesundheit, Heilung, Befreiung, Versorgung, Führung, Weisheit, Frieden. Alles ist uns mit Christus gegeben worden. Alles Gute. Und Vater im Himmel, ich bete darum und ich bitte dich, dass du uns durch den Heiligen Geist aufzeigst, wo wir aufgehört haben, Gutes zu tun. Wo wir unterscheiden zwischen Menschen, wo uns mehr liegen und zwischen Menschen, die uns fremd sind und uns weniger liegen. Wo wir unterscheiden, wo wir parteiisch sind,
wo wir Menschen bevorzugen und ihnen mehr Gutes tun als anderen. Vater, hilf uns, dass wir ohne Unterscheidung allen Menschen Gutes tun. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir das nicht tun, damit wir besser vor dir dastehen oder vor den Menschen, sondern dass wir das tun können, weil es unser tiefstes, innerstes, unsere tiefste innerste Berufung ist, Gutes zu tun. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Gutes erweist, auch wenn wir nichts Gutes getan haben. Aber noch viel mehr hast du Freude daran, wenn wir Gutes tun. Es ist vor dir ein angenehmes Opfer, sehr wohlgefällig. Danke, dass wir ganz praktisch in den nächsten Tagen und Wochen weiterfahren können, Menschen, Geschwistern, Freunden oder eben auch Fremden Gutes zu tun. Und Vater, ich bete darum und ich bitte, dass du uns Gnade gibst, dort, wo wir es unterlassen haben, Gutes zu tun. Danke, dass deine Vergebung da ist. Und danke dafür, dass du uns hilfst und uns stark machst, weiterhin, Herr, zu deiner Ehre zu leben. Vater, ich bete und ich bitte auch darum, dass du jeden Mangel in uns ausfüllst. Du lässt uns nicht zu kurz kommen. Du füllst uns aus mit allem, was wir brauchen. Danke, dass du uns erfüllst mit allem Guten. Und ich bete jetzt auch, Vater im Himmel, dass das gerade jetzt geschieht. Dass du uns neu aufzeigst, wo du uns Gutes getan hast in den letzten Tagen und Wochen. Wo du uns bewahrt hast. Wo du uns gesegnet hast. Danke vielmals für deine Treue. Amen.